Glaubenszweifel sind Crashtests für unsere Seele. Aus Zweifeln soll unser Glaube geprüft und gestärkt hervorgehen. Sie lassen unseren Glauben reifer werden. Allerdings stellen wir diese Reifung oft erst im Rückblick fest. Darum sind Zweifel für unseren Glauben keine Katastrophe. Die geistlichen Crashtests sind für unseren Glauben eine Chance. Wir hören den Predigttext aus Johannes 20 ab Vers 24. Thomas, genannt Zwilling, einer der 12 Jünger, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Aber er entgegnete: Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine verwundete Seite legen kann, ich glaub's nicht. 8 Tage darauf waren die Jünger wieder versammelt und Thomas war diesmal dabei. Die Türen waren wieder verschlossen. Da kam Jesus in ihre Mitte und grüßte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern glaube. Thomas reagierte und antwortete: Mein Herr und mein Gott. Und Jesus entgegnete: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die auch glauben, wenn sie nichts sehen.
Bitte nehmt Platz. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein Wort bitten. Wie wird man mit Glaubenskrisen fertig? Meine Predigt lebt auch von Gedanken von Paul Bruderer und ich hoffe sehr, dass es uns ermutigt. Die Zahl der Artikel über Glaubenszweifel und die sogenannte Dekonversion, also das Verlieren des eigenen Glaubens, wächst. Ja, es gibt nicht wenige Christen im besten Alter, die ihren christlichen Glauben mit esoterischen, energetischen Vorstellungen vermischen. Sie driften vom wahren christlichen Glauben ab. Und wir haben auch in unserer Gemeinde junge Menschen, die unseren Kindergottesdienst, die Christenlehre, den Konfirmandenunterricht, die JG durchlaufen, dann in eine große Stadt ziehen, Studenten werden und irgendwie den Anschluss verpassen, ihren Glauben wieder verlieren. Wie geht es dir? Hast du schon mal gezweifelt? Zweifelst du gerade? Zweifel gehören ja zu einem gesunden Glauben dazu. Aber was ist, wenn man den Glauben darüber verliert? Ich möchte heute mit euch über die Glaubenskrise des Jüngers Thomas nachdenken. Es ist ein schönes Beispiel für den gesunden Umgang mit Zweifeln. Wir haben die Geschichte gehört. Sie steht im Johannesevangelium Kapitel 20. Thomas erscheint in den Berichten der Auferstehung von Jesus fast als eine Art Spielverderber. Der österliche Ruf, der Herr ist wahrhaftig auferstanden, geht herum wie ein Lauffeuer. Nur einer will die Euphorie nicht teilen: Thomas. Keiner scheint an der Auferstehung Jesu zu zweifeln, außer einer: Thomas. Das Besondere: Thomas scheut sich nicht, seine Zweifel in der Gemeinschaft der Jünger anzusprechen. Er sagt: Wenn ich nicht die Nägelmale in Jesu Händen sehe und wenn ich nicht meinen Finger in die Nägelmale hineinlegen kann, dann kann ich's nicht glauben. Christen, die Glaubenszweifel haben, können Ähnliches erleben. Sie stellen Fragen, die niemand in der Kirchengemeinde zu stellen scheint. Das macht sie einsam. Und wenn sie sich dann ein Herz fassen und ihre Zweifel mal aussprechen, so wie Thomas, dann treffen sie oft auf Unverständnis oder gar Ablehnung in der jungen Gemeinde, im Hauskreis, beim Kirchencafé. Das ist vielleicht gar nicht böse gemeint. Die christliche Gemeinschaft hat einfach Angst, dass durch zu viele knifflige Fragen oder Zweifel der Glaube der anderen Christen ins Wanken geraten könnte. Dass vielleicht eigene Glaubenssicherheiten hinterfragt werden können. Und so löscht man zweifelnde Fragen oft schon im Keime ab. So ist es in christlichen Kreisen nicht immer große Offenheit für Fragen von Zweiflern vorhanden. Erstens, ehrlich währt am längsten. Thomas wird manchmal der ungläubige Thomas genannt. Ungläubig würde jedoch heißen, dass er sich bewusst von Jesus abwendet und den Glaubenskontakt zu Jesus abbricht. Das trifft aber hier auf Thomas nicht zu. Vielmehr wird er uns vorgestellt als einer, der aufgrund der Ereignisse in seinem Leben, nämlich dem Tod von Jesus und den daraus resultierenden Fragen, das bisher Geglaubte in Frage stellt. Es ist eigentlich ein Zeichen gesunden Glaubens. Ein reifer und gesunder Glaube ist nämlich fähig, Fragen zu stellen und nach den Gründen zu suchen, wenn Beweise wegbrechen. Es ist etwas Gutes, dass Thomas nicht salopp gesagt jede Kröte schluckt, die man ihm vorhält. Er ist nicht leichtgläubig wie Christen, die nahezu alles glauben, was man in YouTube sendet, was man auf dem Tablet Predigern via Internet serviert, das neueste Buch oder Influencer auf den Social Medien. Und der Thomas ist nicht wie einer, der, was ihm gesagt wurde, einfach nachbetet, nachmacht, nachspricht, obwohl er es gar nicht selber glaubt und es gar nicht ehrlich wäre. Ehrlich währt am längsten. Thomas ist hierin ein Glaubensvorbild und eine Ermutigung für alle, die durch eine Glaubenskrise gehen, für alle, die sich nicht abfertigen lassen mit schnellen oder oberflächlichen Antworten. Nein, Thomas ist kein Ungläubiger, sondern ein angefochtener Gläubiger. Sein Ruf nach Beweisen gleicht einem Protest, bringt aber im Grunde seine Sehnsucht zum Ausdruck, wieder an Jesus glauben zu können. Zweitens, Jesus kann mit Zweiflern. Christen sollten vorsichtig sein, Zweifler vorschnell als Ungläubige zu sehen oder sie als solche, die den Glauben verloren haben, abzustempeln. Christen sollten Zweifler auch nicht meiden, beziehungsweise ihre Fragen unterdrücken, auch wenn sie nicht immer weiterhelfen können, Antworten haben. Jesus kann. Christen sollten sich bewusst sein, dass der Zweifler in ihrer Mitte möglicherweise eine ähnliche Kehrtwende erleben wird wie Thomas, der vom Zweifler und scheinbar Osterfreude-Spielverderber zu einem Lehrer und Leiter in der frühen Kirche wurde. Wisst ihr, die Verzweiflung und die Enttäuschung von Thomas nach der Kreuzigung von Jesus muss groß gewesen sein. Die Stimme des Mannes, der Gottes Wort reden konnte und so das Vertrauen von Thomas weckte, ist auf einmal verstummt. Der Mann, der den Naturkatastrophen befehlen und Tote auferwecken konnte, ist nun selbst Opfer des Todes geworden. Das muss man erst mal verarbeiten. Wer war denn nun Jesus wirklich, muss Thomas gefragt haben. Auch heute erleben Christen, dass Dinge wegbrechen, die sie bisher als Grund für ihr Vertrauen in Jesus angesehen haben. Unser Glaube ist heute im Gegensatz zu damals sehr vom Diesseits geprägt. Wir möchten heute, dass Jesus unser Leben schön, leicht und gesund macht. Wir wollen den Himmel jetzt schon. Und wenn wir dann die Gefallenheit dieser Welt zu spüren bekommen, bricht unser Glaube manchmal zusammen. Aber gelebtes Christsein findest du nicht in der Kirche. Gelebtes Christsein ist das Leben im Alltag. Oder das Gefühl der Gegenwart Gottes ist weg. Eine persönliche Prophetie erfüllt sich nicht. Manche merken, dass Menschen anderer Religionen ähnliche Erfahrungen machen wie Christen. Die Gemeinschaft in der Kirche wird als eng, theologisch problematisch oder vielleicht ausgrenzend empfunden. Manchmal brechen Gründe für den persönlichen Glauben weg, warum man sich nach Jesus ausgestreckt hat. Dann machen sich Enttäuschung und Verzweiflung breit. Schauen wir doch mal, wie Thomas das gemacht hat. Wir lesen im Johannes 20, Jesus steht plötzlich eine Woche nach Ostern wieder mitten unter den Jüngern. Genau wie eine Woche vorher am Ostersonntag. Eine nahezu 1:1 Wiederholung. Jesus kommt nochmal. Und zwar extra für den Zweifler. Warum das eine ganze Woche dauert, wird nicht gesagt. Es war wohl eine Zeit des notvollen Schreins zu Gott oder auch der Klärung von inneren Gedanken, die Thomas auf die bevorstehende Begegnung mit Jesus vorbereiteten. Wenn du in einer Zeit der Zweifel steckst und gerade tiefe Fragen stellst, dann darf ich dir sagen, Jesus übersieht dich nicht. Er weiß, er glaubt an dich, egal wie lange deine Woche sein muss. Jesus kann mit Zweiflern, auch wenn es Christen und Gemeinde manchmal nicht so gut machen. Und dann folgt eine der intimsten und schönsten Aufforderungen der Bibel. Leg deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jesus lädt Thomas ein, ihn ausgerechnet an dem Punkt zu berühren, wo aus Sicht von Thomas der größte Beweis gegen Jesus steht, nämlich dessen Tod. Der größte Beweis gegen Jesus entpuppt sich hier als Ausgangspunkt für die Rückkehr zum Glauben an Christus. Jesus lässt sich an seiner Wunde berühren. Jesus lädt Zweifler ein, den Beweisen, die ihrer Meinung nach am stärksten gegen Jesus sprechen, nicht aus dem Weg zu gehen, sondern sie zu berühren. Zweifler sollen sich ihren echten, drängenden und tiefen Fragen stellen. Das ist wichtig, denn nur wenn es in diesen Punkten für sie klar wird, dass es plausible Gründe für den Glauben an Jesus gibt, dann werden sie wieder mit Gewissheit glauben können. Für Christen sollten deshalb keine Fragen tabu sein, denn Jesus kann mit Zweiflern. Drittens, fester Glauben wächst aus dem Bekenntnis. Und sofort platzen Worte aus dem Mund des Zweiflers heraus, die sich als der christologische Höhepunkt des Johannesevangeliums entpuppen. Manche von euch wissen, dass am Anfang des Johannesevangeliums Jesus als der Gott vorgestellt wird, der Mensch geworden ist. Das Wort ward Fleisch, heißt es dort. Der Gedanke Gottes, weil er es gut mit uns Menschen meint, wird greifbar, hörbar, anfassbar in seinem Sohn Jesus Christus zu Weihnachten in Bethlehem geboren. Und im Verlauf des Johannesevangeliums wird Jesus Meister genannt oder auch Messias oder auch Sohn Gottes. Und es braucht das ganze Buch des Johannesevangeliums, bis jemand die große Wahrheit über die Lippen kommt. nämlich am Ende. Hier am Schluss des Evangeliums spricht es einer aus, ausgerechnet der Zweifler Thomas erkennt als Erster und wagt es, den Menschen Jesus, mein Herr und mein Gott, zu nennen. Also nicht nur ein Herr und Gott, sondern ein Glaubensbekenntnis. Dieser Jesus ist nun mein Herr und mein persönlicher Gott. Diesem fragensuchenden Thomas ist es als Erster gegönnt, dieses Alleinstellungsmerkmal des Christentums zu formulieren. Welch eine Würdigung des Zweiflers. Thomas bekennt Jesus als seinen Herrn und als persönlichen Gott. Damit wird der Zweifler zum Lehrer der ganzen Kirche. Wer sich als Zweifler und Sucher neu zu Jesus bekennt, Jesus erkennt, der hat Kraft und Vollmacht für diese ganze Kirche, für sein Umfeld. Jetzt wird's kompliziert. Ich hoffe, ihr schaltet nicht ab. Viertens, verwechsel nicht Wesentliches mit Unwesentlichem. Thomas zeigt eine Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen primären und nicht primären theologischen Wahrheiten, also zwischen wesentlichen und unwesentlichen Glaubensdingen. Eine Zeit lang glaubt Thomas, dass eine Berührung von Jesus das zentral Wichtige ist, was er braucht, um wieder glauben zu können. In der Begegnung mit dem Auferstandenen erkennt Thomas, dass das zweitrangig war. Und er muss diese Wunden gar nicht mehr berühren. Er geht direkt zum Primären über, nämlich dem persönlichen Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Die Berührung ist gar nicht mehr wichtig. Das persönliche Glaubensbekenntnis wird primär. Der US-amerikanische Theologe Tim Keller hat bemerkt, dass die mangelnde Fähigkeit, zwischen diesen primären und nicht primären theologischen Wahrheiten zu unterscheiden, ein wichtiger Grund ist, weshalb viele Christen ihren Glauben verlieren. Und Timothy Keller hat recht. Man sollte bei kleineren Zweifeln nicht gleich den ganzen Glauben in Frage stellen und das Kind mit dem Bade ausschütten. Vielleicht versteht man nur etwas für den Glauben Unwesentliches nicht. Man kann nämlich nicht primäre Glaubensinhalte zu primären machen, also Nebensächlichkeiten zu Kernfragen. Ein Beispiel. Ein Christ erklärt, dass Gott durch die Inkarnation in Jesus mit der Schöpfung verschmolzen sei. Der Kosmos sei nun derart vergöttlicht, dass er und ich nun Gott gleichzustellen seien. Ich trage das Göttliche in mir. Ich bin auch Gott, deklariert er und sah keinerlei Probleme mit dieser Aussage. Er hat eine primäre Wahrheit angetastet, nämlich, dass zwischen Gott, dem Schöpfer und uns Menschen als Geschöpfe ein großer, grundlegender Unterschied besteht. Die Bibel macht nämlich deutlich, dass Gott angebetet werden soll, und zwar er allein. Wer etwas in der geschaffenen Welt anbetet, begeht Götzendienst. Hier wird's esoterisch. Manche sagen, dass Allah und der Vater Jesu Christi ein und derselbe Gott ist. Sie bauen ein Haus des einen und beten gemeinsam zu diesem abrahamitischen Gott. Hier wird auch Wesentliches miteinander vermischt und Primäres verleugnet, verdreht, verändert. Hier kehrt man sich vom richtigen Wesentlichen des christlichen Glaubens ab. Aber wisst ihr, die Endzeitfrage zum Beispiel, ob Jesus nun vor oder nach der Trübsal wiederkommt, das ist nicht primär. Wer diesbezüglich seine Meinung ändert, muss sich keine Sorgen machen, gleich seinen Glauben an Jesus zu verlieren. An welchem Feiertag wir Christen Gottesdienst feiern, in welchem Alter man taufen darf, welche Liturgien im Gottesdienst gesungen werden, alles nicht primäre Aussagen. Wer sich darüber den Kopf verbricht, muss nicht gleich den Glauben an Jesus in die Tonne treten. Man kann aber auch umgekehrt primäre Glaubensinhalte in nicht primäre umwandeln. Jesus war gar nicht Gottes Sohn. Er ist nicht wirklich von den Toten auferstanden. Der Heilige Geist ist nur etwas Kraftwirkung Gottes. Und schon lauschen wir bei manchen Vorlesungen an den Unis, die hier wichtige Glaubenslehren verniedlichen. Wer nämlich davon ausgeht, dass alle theologischen Wahrheiten nicht primär sind, wird fälschlicherweise denken, dass er alles Mögliche glauben kann und immer noch Christ ist. Das geht nicht auf. Und wer drittens primär und nicht primäre Wahrheiten vertauscht, wird entweder im falschen Moment denken, dass er den Glauben verliert, oder im falschen Moment glauben, dass er immer noch Christ ist. Mit anderen Worten, wird er unnötig verunsichert, seine oder sich in falscher Sicherheit zu wiegen. Hier braucht es gute Seelsorger durch gestandene Christen mit Lebens- und Glaubenserfahrung und die Bibel als ein Fundament, an dem man seinen Glauben prüft. Jetzt habe ich euch durcheinandergebracht, was? Es ist sowohl für zweifelnde Christen als auch für glaubende Christen wichtig zu lernen, was man primär und nicht primär theologisch Wahrheit nennt. Deswegen ist die Bibel unser Glaubenszeugnis, das wir kennen und dem wir vertrauen sollen, damit wir uns nicht an Nebensächlichkeiten aufreiben. Ein entscheidender biblischer Text ist nämlich auch unser, den wir heute bedenken, das erwähnte Bekenntnis von Thomas. Und so komme ich zu meinem letzten Punkt. Fünftens, ehrlich über Zweifel reden führt zu mutigem Glauben. Ist der Jünger Thomas ein gutes Vorbild für den Umgang mit Glaubensfragen und Glaubenskrisen? Ich denke schon. Es gibt Glaubenskrisen, die den kompletten Glaubensverlust nach sich ziehen können. Manche bauen sich einen neuen, anderen Glauben auf der Grundlage einer anderen Weltanschauung, zum Beispiel einer Variante des westlichen Atheismus oder des östlichen Pantheismus. Das ist dann aber nicht mehr christlich. Thomas hingegen öffnet sich nicht einem anderen Glaubenssystem, sondern betont den Wiedererkennungseffekt. Mein Herr und mein Gott. Thomas merkt, der Gott, den ich von der Bibel her kenne, der steht hier in Jesus tatsächlich vor mir. Thomas vollzieht eine Neuordnung seines Glaubens auf der bestehenden Grundlage des Judentums mit dem auferstandenen Gottmensch Jesus Christus im Zentrum. Thomas kehrt im Grunde genommen zum Glauben zurück, den er vor der Krise hatte. Den Glauben an Gott des Alten Testaments und an Jesus Christus, den versprochenen Messias. Thomas zieht nicht in ein anderes religiöses System um, sondern erkennt das, was ich jedem Zweifler wünsche. Ich muss nicht in eine Stadt umziehen. Ich muss mir nicht alles zurechtbasteln, damit mein Intellekt alles versteht, sondern ich darf glauben, was meine Vorväter geglaubt haben. Ich darf Jesus vertrauen und bekennen, du bist mein Herr. Und du sollst mein Gott sein. Für Thomas muss dieser Moment atemberaubend gewesen sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.